Kein Ding, der feministische Podcast zu Care und Sorgegerechtigkeit. Heute mit Salome, Maddie und Elisabeth von der selbstorganisierten Initiative Au-pair Repair. Gemeinsam sprechen wir über die Ausbeutung von jungen Au-pair-ArbeiterInnen. Bevor es losgeht, hört ihr das Manifest von Au-pair Repair zum 8. März auf Englisch. Die deutsche Übersetzung findet ihr in den Shownotes. Danach geht es weiter auf Deutsch.
Dear privileged white women, we au pairs would like to remind you on this year's March 8th that your choice to use your money to delegate your household duties to another woman is not without the consequence of contributing to the patriarchy. Just because you are an emancipated woman does not mean that you are participating in feminism. Au pairs are brought into families from many countries, many from the global south and east, under the guise of a cultural exchange or gap year experience, expecting to be part of the family and participate in many cultural activities, including language learning, engaging in local customs, and cooking and being involved in the family life. This is, however, often not the case. For many au pairs, their experience turns into a cacophony of miss or unclear communication, undefined working hours, under-specification of expectations, and general uncomfort. Even when an au pair has a university education and plans to eventually migrate to their host country, they're often not taken as seriously as a local babysitter who is equally qualified because au pairs are seen as additional and cheap childcare. How is one expected to be part of the family when they are depending on the family for many things, including housing, a visa, and a salary? When one is living under the same roof as their employer and is depending on them for many things, especially as a non-EU citizen, how can problems be brought up without fear of losing not only job security but also housing? The one-sided relationship and power dynamic of the host parents can heavily result in an au pair that is left feeling unsupported, underpaid, isolated, and exploited. And how can they reach out for help when there are no associations or government organizations that keep track of the numbers of au pairs in Austria? How do they know if they need to check in on an au pair? In addition to organizations not being able to help au pairs because it's not clear how many there are and where they are located, au pairs are often not familiar with the government of their host country and cannot reach out for help or don't know what resources they have. The regulations that are made by the government about how much au pairs are allowed to work and what officially counts as work are not clearly defined, leading to difficulties bringing up issues or recognizing exploitation on the au pair's side. Au pair work is often marketed as fun or easy because it's seen by society as a woman's job. However, what is not taken into account is the amount of mental energy it takes. If an au pair is learning a language and a new culture, a new family dynamic, trying to communicate with the children, as well as being expected to do light household tasks, their job is more like that of a household manager for most people than a childcare worker. Additionally, if they are being delegated jobs by the women of the house, this is directly creating a chain of oppression. So, dear privileged woman, what are we? Are we your household manager that gets paid appropriately, that has clear tasks, that knows their worth and gets treated as such? Or are we just your older daughter that doesn't have enough time to share her culture because she is exhausted by the unclarities and over-expectations of tasks?
Hallo und herzlich willkommen. Heute am 8. März spreche ich mit Salome, Maddie und Elisabeth. Und gerade habt ihr das Manifest von Au-pair Repair gehört, das uns zum Thema der heutigen Sendung bringt, die Ausbeutung von jungen migrantischen ArbeiterInnen in der Au-pair-Branche. Ich bin Maxi und schön, dass ihr da seid. Könnt ihr euch zu Anfangs einmal vorstellen für unsere HörerInnen?
Hallo, danke für die Einladung, dass wir hier sein dürfen. Ich bin Salome, ich bin ein ehemaliges Au-pair und jetzt bin ich bei Au-pair Repair organisiert, um für mehr Gerechtigkeit für Au-pairs zu kämpfen.
Hallo, ich bin Maddie, ich bin auch ehemaliges Au-pair. Ich bin auch bei Au-pair Repair ich nehme auch teil an dieser selbstorganisierten Gruppe von Au-pairs und ich freue mich wirklich, so ein bisschen Unterstützung an Au-pairs zu geben, weil ich finde, dass es wirklich wichtig ist, dass Au-pairs sich nicht einsam fühlen.
Hi, ich bin Elisabeth, auch wie meine Kolleginnen ein ehemaliges Au-pair. Ich bin Gründerin dieser Gruppe. Alles hat angefangen im Rahmen der Wien-Woche, letztes Jahr Wien-Woche 2023. Und ich bin sehr froh, dass nicht nur uns die zwei, die alles angefangen haben, Teil dieser Gruppe sind, sondern mehrere ehemalige Au-pairs bei uns jetzt sind und teilnehmen und Sachen organisieren, weil das war unser Ziel, dass wir eine Safe Space für Au-pairs schaffen können.
Ihr seid eine selbstorganisierte Gruppe von Au-pair-ArbeiterInnen in Österreich. Und zu Anfangs haben wir euer Manifest gehört, das ihr für den heutigen Tag geschrieben habt. Und ihr habt gestartet mit Dear White Woman oder Dear White Privileged Woman. Mit Dear Privileged Woman. Da würde mich interessieren, welche Solidarität fehlt denn aktuell in feministischen Kämpfen zu Care-Arbeit und warum ist das wichtig, nochmal darauf hinzuweisen, dass Emanzipation nicht dasselbe ist wie Feminismus?
Ich würde sagen, wir brauchen eine echte Schwesternschaft, weil wir sehen das beim Au-pairs oder Care-Work oder Babysitterinnen. Es gibt Frauen, die mit der Fahne des Feminismus gehen und sagen, oh ja, ich bin so eine starkere Frau, Girlboss. Aber andererseits, sie wollen 10 Euro pro Stunde, entweder hausangestellte Frau oder eine Babysitterin oder das Au-pair-Mädchen. Sie wollen keine Extrastunden oder Überstunden zahlen. Und so geht das nicht, finde ich, weil am Ende, sie müssen auch so empathisch denken, dass andere Frau übernimmt diese Tätigkeiten, die das Patriarchat zu Frauen gibt. Und sie sollte mehr denken und reflektieren, dass die Arbeit, die du leistest, definiert dich nicht. Und wenn du jemand brauchst und jemand Arbeit brauchst, du solltest dafür zahlen. Und dann in diese kleinen Details, denke ich, fängt an, diese Schwesternschaft und Frauensolidarität, dass wir sollten uns zwischen uns unterstützen, um das Patriarchat zu kämpfen.
Wer profitiert denn aktuell am meisten von dem Au-pair-System, so wie es gerade funktioniert?
Also davon profitieren erstmal die Gastfamilien, für die Au-pairs eigentlich billige Arbeitskraft sind. Davon profitiert auch Staat, weil dadurch wird diese wichtige Arbeit, also diese Sorge- und Hausarbeit einfach sehr kostengünstig gewährleistet und das Geld gespart. Und davon profitieren natürlich diese Vermittlungsagenturen, weil dieser Sektor ist privatisiert und es gibt sehr viele private Vermittlungsagenturen, die Au-pairs in Gastfamilien vermitteln. Und das ist ein Geschäft. Also es gibt mittlerweile schon unterschiedliche Geschäftsmodelle auch. Und es kommen immer wieder neue private Vermittlungsagenturen. Und je nach Geschäftsmodell, sie nehmen das Geld von Au-pairs, von der Gastfamilie. Genau, und dieser Geschäft profitiert auch sehr dadurch.
Und grob gesehen würde ich sagen, auch das kapitalistische System davon profitiert, weil diese Jobs, also Kinderbetreuung, Care-Work-Jobs, ermöglichen die Eltern, produktiver zu sein und ihre eigenen Tätigkeiten nachzugehen, weil es könnte keine privilegierte Frauen-Emanzipation geben, ohne jemand anderen, die diese Rollen oder diese Tätigkeiten übernimmt. Und da kommen meistens Frauen mit Migrationshintergrund, um diese Rollen zu erfüllen. Und ich würde sagen, so, das sieht man nicht, dass damit eine Frau ein Girlboss sein kann und so stärkere Positionen nehmen kann, muss leider eine andere Frau, die nicht so privilegiert ist, diese Lücke, die sie gelassen hat, erfüllen. Weil diese Jobs oder Tätigkeiten wegen Patriarchat sind für Frauen leider designiert. Und wenn die Frau arbeiten muss, der Vater kann sehr easy auf das Kind aufpassen, tut er aber nicht. Was macht er? Der zahlt auch 10 Euro pro Stunde eine Babysitterin oder sie sagen, okay, wir können uns ein Au-pair leisten, weil wir kriegen keinen Platz in einem Kindergarten. So dieses System, wie Salome auch gesagt hat, der Staat profitiert auch davon, weil es gibt einen Pädagoginnenmangel, aber dafür gibt es viel Au-pair-Migration. So, es ist auch günstig für uns, weil Au-pairs bleiben nur einem Jahr und sie dürfen nicht arbeiten, so wir müssen nicht mehr an andere Policies denken, wie können wir Migration regulieren und dann Au-pairs und Care-Work, migrantische Care-Work halten dieses System auch und ermöglichen auch, dass privilegierte Familien und Personen mit dem Leben weitergehen können und sich auch empower können.
Ja, und auch, dass Gender-Konflikte innerhalb von privilegierten österreichischen Familien nicht ausgetragen werden. Weil natürlich, wenn man das auslagert auf migrantische Arbeitskraft, dann muss man auch nicht darüber sprechen, wie man Care-Arbeit zu Hause aufteilen will, weil das macht jemand anderes.
Genau.
Habt ihr dazu vielleicht eine konkrete Erfahrung mit euren Gastfamilien auch gemacht?
Genau, Au-pairs übernehmen nur Kinderbetreuung in der Gastfamilie, sondern oft auch einfach sehr viele Hausarbeit. Ich finde es sehr spannend, wie das dann aufgeteilt wird. Ich habe zu dem Thema auch geforscht und habe ehemalige Au-pairs interviewt und sie haben zum Beispiel erzählt, dass die Kinderbetreuung und Hausarbeit eigentlich nur zwischen Au-pairs und die Mutter, also Gastmutter wird genannt, aufgeteilt wird. Und sie hatten so Kommunikation mit Gasteltern in Bezug auf so Hausarbeit oder Kinderbetreuung hauptsächlich nur mit Frauen und nicht mit Vater. Also die Väter hatten zum Beispiel keine Ahnung vom Tagesablauf und wie das alles so funktioniert. Und es wird dann diese Haus- und Sorgearbeit wird dann nicht innerhalb der Familie aufgeteilt, sondern es wird dann ausgelagert auf migrantische Care-Arbeiterinnen und es werden dann migrantische Care-Arbeiterinnen eingestellt, die diese Arbeit übernehmen und dadurch ist das möglich, dass die Eltern dann arbeiten.
Eine Situation, die mich motiviert hat, Arbeiten an Informationen zu teilen und das Au-pair-Work oder Au-pair-Arbeit sichtbar zu machen, war, als ich Au-pair war, kam die Pandemie. In meinem Gastfamilie, einen von den Eltern arbeitet in dem Gesundheitssystem. Und ich erinnere mich in der ersten Woche, wie alle, also die ganze Welt, sehr stolz auf die Ärztinnen war, weil sie haben die Pandemie gekämpft und sie haben so Leben gerettet. Und ich erinnere mich, es gab diese Trend, wo die Leute wollten laut auf der Straße sein für die Ärztinnen. Und ich war mit den Kindern dort und ich dachte, hey, wer macht das für mich? Weil ich bin den ganzen Tag zu Hause in einem Lockdown mit den Kindern, damit jemand, die in dem Gesundheitssystem arbeitet, die Pandemie retten kann. Das wäre nicht möglich, wenn ich nicht da wäre. Oder wenn jemand wie ich, die Au-pair ist oder Care-Work leistet, nicht da wäre. Wir, also Au-pairs, Care-Work, ermöglichen, dass andere Jobs gemacht werden können.
Ich wollte mal zu dieser Unsichtbarkeit was sagen. Also es ist oft so, dass generell die migrantische Care-Arbeiterinnen sehr unsichtbar sind, vor allem wenn sie im Privathaushalt arbeiten. Aber Au-pairs sind dann auch nochmal, also generell die Arbeit, was sie leisten, ist unsichtbar, weil es ist so im öffentlichen Diskurs so dadurch geprägt, dass es ein Kulturaustausch ist und Au-pairs ein Gap Year Travelers sind, wie auch im Manifest steht. Und dass die one of the family sind, dass sie in der Familie leben und Familienmitglieder sind. Und das macht diese Arbeit, die sie tatsächlich leisten, die Haus- und Sorgearbeit, komplett unsichtbar. Die sind eigentlich auch in der feministischen Debatte auch nicht so richtig eingeordnet, weil wenn es um migrantische Care-Arbeiterinnen geht, sind es dann meist ältere Frauen. Diese Debatte um Global Care Chains geht es um Frauen, die ihre eigene Familie und Kinder im Herkunftsland verlassen und zu anderen Land gehen und auf die Kinder oder Haushalt von reicheren Familien aufpassen. Aber die junge Frauen sind nicht so ganz sichtbar und zum Beispiel auch so Au-pairs. Es sind sehr viele Au-pairs aus globalen Süden und Osten, die nach Westeuropa, so nach EU als Au-pair gehen. Und ich finde es sehr wichtig, dass es auch in feministische Debatte eingeordnet ist und dass es auch sichtbar wird und dass mehr Sichtbarkeit bekommt.
Warum entscheiden sich viele hochqualifizierte Frauen oder junge ArbeiterInnen aus Nicht-EU-Staaten als Au-pair zum Beispiel in Österreich oder Deutschland zu arbeiten?
Der Grund ist oft einfach die restriktive Migrationspolitik der EU, weil es sonst die Migrationswege sehr eingeschränkt sind. Und die Interviewpartner, also meine Interviewpartnerinnen zum Beispiel, haben erzählt, bei allen Interviewpartnerinnen war Kulturaustausch eigentlich kein primäres Ziel. Und die Gründe für einen Au-pair-Aufenthalt waren eigentlich Perspektivenlosigkeit in Georgien. Also ich habe ehemalige Au-pairs aus Georgien interviewt. Und so Perspektivenlosigkeit oder Armut. Die meisten haben Au-pair auch nach Uni-Abschluss gemacht. Also sie hatten schon Uni-Abschluss und danach haben sie sich entschieden, Au-pair nach Deutschland zu gehen. Ich war zum Beispiel auch so, ich habe nach der Uni Au-pair gemacht. Und das ist dann eine Migrationsstrategie für diese Frauen, weil sonst es nicht viele Möglichkeiten gibt. Als Person ohne EU-Staatsbürgerschaft haben sie einfach sehr wenige eingeschränkte Möglichkeiten, anderen Aufenthaltstitel aufzunehmen. Das war für die Personen einfacheren Weg, legal nach Westeuropa zu gelangen. Und sie hatten dann, alle von dieser Person hatten auch dann irgendeinen Plan, danach noch in Deutschland zu bleiben. Also das ist auch eigentlich kein Gap Year in diesem Fall, sondern es ist einfach so eine Strategie, erstmal nach Westeuropa zu kommen und dann nochmal versuchen, irgendwie zu so Bleibestrategien zu entwickeln. So entweder in Ausbildung anfangen oder viele machen danach nochmal FSJ, weil nach einem Jahr dürfen sie nicht mehr in Deutschland bleiben und sollten sie eigentlich ausreisen. Aber genau, wenn sie noch nicht bereit für Uni sind, wenn sie zum Beispiel studieren wollen, sie versuchen einen anderen Weg zu finden und machen zum Beispiel FSJ, was sie eigentlich gar nicht wollen, aber sie sind dazu gezwungen, das zu machen. Also da finde ich einfach sehr wichtig, dass es einfach auch mehr Sichtbarkeit gibt, also mehr erforscht wird, was sind eigentlich Gründe, wieso kommen so viele Au-pairs aus globalen Süden oder Osten nach Westeuropa? Also wenn es mehr Migrationswege gäbe, ist dann eine wichtige Frage, ob es trotzdem so viele Au-pairs gäbe, weil zum Beispiel die Personen, die ich interviewt habe, haben gesagt, wenn ich eine andere Möglichkeit hätte, hätte ich das Au-pair nicht gemacht. Ich hatte keine Lust auf in einer Familie zu leben und auf Kinder aufzupassen. Und es macht dann auch keinen Sinn dann für das ganze Konzept oder für Gastfamilie, weil wenn Au-pair eigentlich keine Lust hat, in der Gastfamilie zu leben oder auf Kinder aufzupassen und das nur macht, weil sie gezwungen ist, das zu machen, weil sie sonst keine andere Möglichkeit hat, dann ist das eigentlich auch nicht gut für Gastfamilie sozusagen.
Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist auch, dass es eben einen essentiellen Unterschied macht, ob ein Au-pair zum Beispiel einen EU-Pass hat oder nicht. Und vielleicht daran anschließend noch die Frage, wie erfahren Au-pairs denn auch strukturelle Diskriminierung und Rassismen in Österreich zum Beispiel?
Genau, es macht sehr großen Unterschied, weil also generell ist Au-pair-Verhältnis sehr stark so von Prekarität und ausbeuterischen Verhältnissen gekennzeichnet, aber also aufgrund fehlenden Regulierung oder so Informalität und dass die einfach die Tätigkeiten zum Beispiel auch nicht so klar definiert werden. Aber bei Au-pairs außerhalb der EU kommen dann noch mehr Unterdrückungen, weil da gibt es dann einfach mehr Machtverhältnisse und Abhängigkeitsverhältnisse, weil die sind vom Aufenthaltstitel abhängig, also von Au-pair-Aufenthaltstitel. Und das bedeutet auch, dass sie von Gastfamilie abhängig sind, weil es gibt nur 2-wöchige Kündigungsfrist. Wenn zum Beispiel Au-pair gekündigt wird, muss das Au-pair dann in 2 Wochen eine neue Familie finden. Und wenn sie das nicht schafft, muss sie dann ausreisen. Und das wollen viele einfach nicht. Und die sind in einer starken Abhängigkeitssituation. Und deswegen können sie einfach nicht so die Gastfamilie konfrontieren oder für ihre Rechte kämpfen, weil sie Angst haben, dann gekündigt zu werden.
Ich glaube, es ist auch wichtig, dran zu denken, dass Au-pairs kommen aus South Global Länder. Und es ist nicht so einfach für sie, wenn sie kommen und in eine Familie nicht wohlfühlen und sie wollten wechseln und sie finden keine Familie. Sie müssen wieder nach Hause fliegen, meistens. Und es ist keine 2-3 Stunden Flug, sondern es ist 1000 Euro. Und das macht einen großen Unterschied. Es ist nicht wie Au-pairs, europäische Au-pairs, die gern nach Frankreich oder England und sie denken, ja, das mag ich nicht mehr. Meine Gastfamilie ist nicht, als ich dachte oder als ich mich vorgestellt habe und ich fliege einfach nach Hause. Also es ist nicht so einfach für Au-pairs, die hierher kommen, weil da steht ein großer ökonomischer Unterschied. Sie können einfach nicht einen Zug nehmen und in 2 Stunden nach Hause fahren. Das kann man auch sehen, wie abhängig von der Familie sind, weil die Familien erlauben sozusagen, dass sie hier in dem Land bleiben.
Da soll man auch sehr intersektional denken, weil da überschneiden sich so viele Kategorien, also sehr, sehr deutlich, so wie Klasse, Geschlecht oder Ethnizität auch. Und wegen auch Rassismus-Erfahrungen oder so struktureller Rassismus ist auch wichtig zu erwähnen, dass viele Au-pairs auch Rassismus-Erfahrungen machen. Das haben auch meine Interviewpartnerinnen erzählt. Und das zeigt auch, dass dieser Aspekt von Kulturaustausch auch sehr einseitig ist. Und ich finde eigentlich auch ziemlich problematisch, weil also dieses Narrativ von kulturellen Austausch in westlichen so Dominanz- oder Mehrheitsgesellschaft, wo dieses Versprechen gibt, dass man eine neue oder in Anführungszeichen fremde Kultur gleich zu Hause so kennenlernen kann, finde ich schon problematisch und hat so einen rassistischen Charakter. Also wenn man auch zum Beispiel diese so sprachliche Darstellungen anschaut, zum Beispiel so bei den Texten von Vermittlungsagenturen oder so im Internet, wie das Au-pair dargestellt wird für Familien, wird zum Beispiel so erwähnt, dass man ja eine tolle Möglichkeit ist, so andere Kulturen kennenzulernen. Und in diesem, also im westlichen Kontext kann das wirklich problematisch sein, weil dadurch wird diese bestehenden Machtverhältnisse und so diese Dichotomisierung reproduziert und Othering, also das sind wir und die anderen und diese Sprache kann diesem Kontext, sie impliziert schon so eine Hierarchie. Das ganze Konzept finde ich auch schon irgendwie problematisch.
Heute am 8. März, dem feministischen Kampftag, kämpfen wir gegen patriarchale Gewalt, für mehr Selbstbestimmung und für eine kehrgerechte Zukunft. Und dabei ist natürlich Sorgearbeit ein wichtiger Fokus und sie muss gerechter verteilt werden, anders organisiert werden. Wie müsste sich denn das System der Au-pair-Arbeit ändern, damit es gerechter wird?
Ich glaube, es würde mir helfen, wenn die Au-pairs ein bisschen mehr sichtbar sind, so zum Beispiel in den Statistiken oder so. Derzeit ist es wirklich schwierig zu wissen, wie viele Au-pairs es in Österreich überhaupt gibt, wo die sind, woher die kommen. Und ich finde, dass wenn wir dann einfach mehr wussten, also wie unser Au-pair-System wirklich ausschaut, dann könnten wir besser wissen, also wie wir helfen könnten. Also, aber wir versuchen trotzdem, das zu machen. Aber ein erster Schritt wäre so mehr Veröffentlichen oder Veröffentlichungen von Statistiken über Au-pairs. Weil wenn wir nicht wissen, wie viele Au-pairs es gibt, dann ist das schon ein bisschen so versteckt, unsichtbar und auf jeden Fall problematisch. Also das können wir nicht machen, leider, aber das wäre im Allgemeinen ein großer Schritt, für Au-pairs allgemein einfach zu wissen, weil es gibt Statistiken in anderen Bereichen, so wie Sorgearbeiten und so, weil andere Bereiche brauchen so AMS-Arbeitserlaubnis oder sowas, aber Au-pairs bekommen so ein Au-pair-Visum, was das immer ist, auch noch nicht wirklich klar. Und es wäre schon gut, wenn Au-pairs ja, einfach ein bisschen mehr sichtbar wären.
Und ich finde auch sehr wichtig, dass diese Arbeit, die eigentlich Au-pairs leisten, anerkannt wird als Arbeit, auf institutioneller Ebene auch, und dass es mehr und einheitliche Regelungen gibt für Au-pair-Verhältnisse und klare Definitionen, weil dadurch, dass es so informell ist und dass die Tätigkeiten nicht genau definiert werden, ist eine wichtige Quelle der Ausbeutung, weil zum Beispiel es wird so in offiziellen Definitionen von Vermittlungsagenturen immer wieder gesagt, dass die Au-pairs auf Kinder aufpassen und leichte Hausarbeiten erledigen. Und dabei wird aber nicht genau definiert, was eigentlich leichte Hausarbeit ist. Und das heißt, das hängt dann von Eigenvorstellungen von jeweiligen Gastfamilien ab, und die Gastfamilie kann die Hausarbeit selber definieren, und Au-pairs müssen dann einfach immer anpassen und die eigenen Bedürfnisse der jeweiligen Gastfamilien dann an diese Bedürfnisse anpassen. Und für eine Familie kann leichte Hausarbeit, also in Anführungszeichen leichte Tätigkeit sein, zum Beispiel so Spielsachen von Kindern aufräumen, aber andere Familie kann sagen, für mich ist leichte Hausarbeit, ganzes Haus zu putzen, und dadurch werden viele Au-pairs einfach sehr ausgebeutet und machen auch sehr viele Überstunden, wofür sie nicht bezahlt werden. Und da kann Gastfamilie dann sehr einfach sich rechtfertigen. Ja, für mich ist das halt so Hausarbeit, leichte Hausarbeit. Und so generell auch die klare Regelungen damit ist wichtig, weil die Au-pairs sollten auch in der Lage sein, die Grenzen zu ziehen, weil es ist sehr schwierig, wenn Arbeitsort auch ein Wohnort ist, wenn man da wohnt, wo man arbeitet, und vor allem in diesem familiären Kontext, wo auch so sehr viele Emotionen und so Affekte auch dabei sind, sehr schwierig, sich davon zu distanzieren und so Grenzen zu ziehen und einfach zu wissen, was ist Arbeit, was ist nicht Arbeit. Und für Au-pairs ohne EU-Pass ist das einfach wichtig, so wie schon gesagt, dass es mehr Möglichkeiten der Mobilität gibt und mehr und zugängliche Migrationswege, zum Beispiel so zum Studium oder wenn man auch arbeiten will oder was auch immer. Und weil die sind oft einfach gezwungen, diese Entscheidung zu treffen, Au-pair zu werden. Und das ist eigentlich keine freie Auswahl. Und ich finde es wichtig, dass es einfach zu Arbeitsmarkt oder auch so Studium zugänglicher wird.
Au-pair-Work und Care-Work und Pflegearbeit, ich glaube, wir können das nicht stoppen, und wir wollen auch das nicht stoppen, weil es, wie wir schon erwähnt haben, ist eine gute Möglichkeit für diese Personen, den nächsten Schritt in Europa zu haben. Aber was wir machen können oder ändern können, ist diese Machtverhältnis oder dass die Au-pairs mehr Informationen bekommen, dass sie mehr empowered sind, dass vielleicht in der Zukunft nicht das Aufenthaltstitel verbunden zu der Familie sind, sondern dass sie mit einem echten Au-pair-Visum kommen, wo sie in 12 Monaten arbeiten können, egal bei welcher Familie, dass vielleicht diese Regulierungen nicht nur an Au-pairs kommen, sondern auch an die Familien, weil es wird so viel von Au-pairs gefordert und verlangt, so sie mussten schon ein A1-Niveau haben, sie brauchen eine AMS-Bestätigung, sie mussten für einen Aufenthaltstitel bewerben. Also so viele Sachen, die diese Arbeit regulieren, aber das System reguliert die Familien nicht als Arbeitsangestellte. Wenn sie 5, 6, 7 Au-pairs in 2 Monaten haben, es gibt kein Problem. Aber für diese meistens Frauen, die Au-pair-Jahr machen, das stellt schon 1, 2 Monate weniger in seinem Aufenthalt in Österreich als Au-pairs. weil sie dürfen nur 12 Monate. So, ja, diese Jobs können wir nicht stoppen, aber wir können mehr Informationen darüber, also mehr Informationen geben, diese Jobs sichtbarer machen. Und das finde ich sehr wichtig, weil wenn wir alles, was in der Au-pair-Welt passiert oder alles, was in der Care-Work passiert oder Pflegearbeit passiert, sichtbar machen, dann können wir endlich eine offene Diskussion anfangen und dann kommt vielleicht in der Zukunft hoffentlich in die Policies für Au-pairs.
Und was wünscht ihr euch von Privileged Women in Österreich?
Dass sie zuhören, dass es nicht, dass sie das nicht einfach Au-pairs zu ihren Familien nehmen und dann noch weitermachen, wie die es vorher weitergemacht haben, dass sie uns zuhören, dass sie wissen, dass wir auch sprechen können, dass wir auf Augenhöhe sprechen wollen und dass wir wirklich ja, Solidarität aufbauen wollen, hoffentlich.
Doch, steh auf, Schwester.
Hey. Auch ja, natürlich ja, Solidarität und mehr kritische Haltung und dass es dann auch offen gesagt wird, dass eigentlich, was wir schon am Anfang gesagt haben, dass sie emanzipiert sind und dass sie in privilegierten Jobs gehen können, sind nur dadurch möglich, dass sie unterbezahlte migrantische Care-Arbeiterinnen eingestellt haben. Aber es sind nicht nur Au-pairs, sondern es sind Reinigungskräfte, 24-Stunden-Betreuerinnen und andere Care-Arbeiterinnen. Und nur dadurch ist möglich, dass sie emanzipiert sind. Und ja, diese Arbeit, die wir leisten, ist einfach auch eine sehr, sehr wichtige Arbeit, worauf eigentlich dann alles basiert. Und ohne diese Arbeit gäbe einfach nichts. Und das auch zu erkennen, wie wichtige Arbeit wir leisten.
Ja, unsere Arbeit sollte nicht unterschätzt sein. Also die sollen das schon anerkennen.
Wie können denn HörerInnen, die uns heute zuhören, mit euch in Kontakt treten oder euren Verein unterstützen?
Ihr könnt uns natürlich auf Instagram folgen. Wir sind als Au-pair Repair alles zusammen. Wenn Sie Fragen haben oder Kommentare oder sowas, könnt ihr auch uns per E-Mail erreichen, au-pair-repair@gmail.com. Und ich glaube, wir sind am meisten auf Instagram aktiv. Wir haben auch eine Helpline für Au-pairs, wenn etwas sofort gelöst müssen sein oder eine Frage, die sehr wichtig ist oder einfach wegen Vertrag oder irgendwelche bürokratische Fragen oder generell Aufenthaltsfragen haben, könnt ihr uns auch per WhatsApp schreiben oder anrufen. +43 670 5587 918. Ich wiederhole, +43 670 5587 918.
Unsere Informationskanäle sind bis jetzt hauptsächlich nur Social Media und unser Ziel ist, möglichst mehr Au-pairs zu erreichen, also aktuelle Au-pairs, die vielleicht auch mitmachen wollen oder einfach, wenn sie Unterstützung brauchen, dass sie zu uns kommen. Und nur durch Social Media funktioniert bis jetzt nicht so gut. Also wir haben bis jetzt leider nicht so viele Au-pairs erreicht und wir würden noch andere Möglichkeiten nutzen. Dafür haben wir aber leider keine Ressourcen. Genau, und wenn jemand uns unterstützen will, darauf würden wir uns sehr freuen.
Wenn ihr uns unterstützen, finanziell unterstützen wollen, könnt ihr uns ein E-Mail schreiben, kontaktiert uns und ja, wir würden uns sehr freuen.
Ja, danke. Damit sind wir am Ende unserer Folge. Danke für eure Zeit und die Perspektiven, die ihr geteilt habt, für die wichtige Arbeit, die ihr macht. Ganz viel davon eben auch unbezahlt. Ich wünsche euch alles Gute für den weiteren Weg, dass die Vereinsarbeit jetzt richtig Fahrt aufnimmt, dass Projektanträge auch durchgehen, von denen ich schon gehört habe. Und lasst uns gemeinsam kämpfen für mehr Care-Gerechtigkeit.
Vielen Dank für den Raum und für die Möglichkeit, alle diese Themen zu sprechen. Und das ist sehr wichtig, Sichtbarkeit. Danke.
Das war's für heute. Dieser Podcast ist eine Kooperation zwischen dem Konzeptwerk Neue Ökonomie in Leipzig
und dem Kollektiv Periskop in Wien. Gefördert werden wir über das Erasmus-Plus-Programm der EU. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, hinterlasst uns gerne eine positive Bewertung, abonniert die Care-Werkstatt auf Instagram und empfehlt den Podcast weiter. Wir freuen uns auch immer über Post, Sprachnachrichten und Inspiration an podcast@kollektiv-periskop.org.
Bis zur nächsten Folge. Danke für nichts.
Kein Ding.